Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zum ADA-Podcast Shift Happens mit
Miriam
und Lea.
Wir sind heute wieder im Studio. Das ist fast ein bisschen schade, weil wir wirklich eine Riesenfreude daran gehabt haben, letzte Woche einen Live-Podcast auf unserem Ada Lovelace Festival zu machen. Und das Schöne daran ist auch, dass wir ganz viel Feedback, ganz viel Resonanz von euch bekommen haben. Das ist offenbar eine kleine Überraschung, die uns gelungen ist. Übrigens auch für uns selber, oder?
Es war ja ein großes Experiment.
Genau.
Von daher war das eine Überraschung. Erstens, weil die Themen nicht abgesprochen waren und natürlich, weil unser improvisierter Song, unser Improv-Musical, unser Märchen plus Melodie wirklich einfach in dem Moment entstanden ist. Und das war sehr schön und hat für euch bei einigen jedenfalls Ohrwürmer ausgelöst. Und das ist natürlich genauso schön für uns wie hoffentlich für die Zuhörenden.
Und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass Sprache manchmal zur Musik werden kann, wenn bestimmte Intonationen, wenn bestimmte Sprachmelodien wirklich Melodien sind. Und Lea hatte eine Forscherin zitiert, die das untersucht, die da wirkliche Studien zu macht. Und dann hat sie ja lustigerweise ein Stück einer Rede von mir auch zusammengebaut. Und du hattest versprochen, Lea, dass wir dieses Stück aus der Rede auch noch mit Beat dahinter, mit Musik bekommen.
Ja, für diejenigen, die sich jetzt nicht erinnern, einmal schnell zurückspringen in die letzte Folge und diese wunderbare Rede von Miriam nochmal nachhören. Vor allem natürlich diesen Auszug, den Satz Reibung erzeugt Wärme. Und da habe ich jetzt mal mitgebracht, wie sich das mit Beat anhört. Und dann habe ich noch eine kleine Überraschung, weil diese...
Noch eine Überraschung?
Ja, diese Rede, Miriam, die war von oben bis unten gut. Da kann man noch ganz viel draus machen. Hören wir erst einmal rein in Reibung erzeugt Wärme.
Und Reibung erzeugt Wärme. Und Reibung erzeugt Wärme. Und Reibung erzeugt Wärme. Und Reibung erzeugt Wärme. Und Reibung erzeugt Wärme. Und Reibung erzeugt Wärme.
Und Reibung erzeugt Wärme. Das finde ich echt einen interessanten Eindruck, weil ich kenne ja die Rede. Ich habe sie mir übrigens selber nochmal angeschaut und angehört, weil die ja, wir haben es gesagt, über 10 Jahre zurückliegt. Und mit dem Beat dahinter ist das eine ganz andere Stimmungslage, die in diesem Reibung erzeugt Wärme rüberkommt. Das ist mehr, es ist weniger schwer, es ist leichter, es ist, man möchte anfangen, so ein bisschen mitzugehen. Ne? Es ist jetzt nicht Hip-Hop, aber
es ist kurz davor, würde ich trotzdem sagen.
Kurz davor, genau.
Und wie gesagt, diese Phrase Reibung erzeugt Wärme war nicht die einzige sehr schöne melodische Phrase, sondern es gab auch noch eine weitere. Für diejenigen, die sich noch daran erinnern, du hast auch den wunderbaren Nachsatz noch zur Reibung gesagt, aber man kann sie immer spüren. Und auch das war in einem sehr schönen Rhythmus. Und da habe ich jetzt mal ein bisschen was zusammengebastelt, was womöglich kurz vor einem Hip-Hop-Song steht, würde ich sagen. Achtung, hier ist Miriam Meckel mit Aber man kann sie immer spüren.
Aber man kann sie immer spüren. Aber man kann sie immer spüren. Aber man kann sie immer spüren. Aber man kann sie immer spüren. Aber man kann sie immer spüren. Aber man kann sie immer spüren. Aber man kann sie immer spüren. Aber man kann sie immer spüren. Aber man kann sie immer spüren.
Ich meine, das ist ja fast wie ein Soundtrack oder wie ein Musik, wie ein Film-Soundtrack.
Das ist wirklich lustig, Stichwort Ohrwürmer. Ich habe, nachdem wir diesen Live-Podcast aufgezeichnet haben, glaube ich, jede Nacht die Situation gehabt, dass ich aufgewacht bin mit irgendeinem Teil dieses kleinen Märchen-Musicals, was wir da improvisiert haben.
Ein Märchical.
Ein Märchical, genau. Oder ein Musikchen. Und das ist jetzt hier wieder so. Das sind so Dinge, die setzen sich sofort fest.
Jetzt habe ich dir wieder eine kurze Nacht beschert.
Danke, ja exakt. Und ich finde es aber auch irgendwie wirklich schön, weil ich habe da noch nie drüber nachgedacht, dass natürlich bei durchaus einigen Musikarten, gerade so im Bereich der Popmusik, des Hip-Hops und so, relativ wenig Text vorkommt. Und dieser Text dann mit Musik verbunden ein ganzer Song werden kann, weil das irgendwie eingängig ist. Das muss nicht kompliziert sein, um interessant zu sein und schöne Musik zu sein, die sich in einem festsetzt.
Und ich finde es schön, dass man immer wieder auch Neues entdeckt. Also die Märchikel-Wahrnehmung, die hat sich bei mir bei jedem Hören auch verändert. Und jedes Mal ist ein neuer Ohrwurm hängen geblieben, beziehungsweise auch ein neuer Fetzen, dem man überhaupt vorher vielleicht gar keine Aufmerksamkeit geschenkt hat. Also das ist auch interessant, was uns da zurückgespielt wurde, ne? Die Leute, die irgendwie kleine Teile gehört haben und dann die aufgenommen haben, das war irgendwie echt schön. Daran sieht man, wenn wir den Fokus auf Melodie auch im Sprechen legen, dann kommen noch ganz neue Ebenen in der Kommunikation raus. Das ist echt.
Der Rheinländer schön. Kann das ja auch sehr gut, ne? Kommst du morgen? Das ist so eine typische Herangehensweise, wo sehr viel Melodie drin ist.
Und in der nächsten Folge hört ihr Kommst du morgen von Miriam Mickel. Kommst du morgen?
Ich glaube nur, was ich so überlegt habe, und da haben wir ja auch ein bisschen drüber geredet, wir beide machen ja Musik und lieben Musik zum Hören, zum selber Spielen, du auch zum Komponieren. Und das kommt natürlich ganz oft im Alltag zu kurz. Und ich glaube, das war ein Moment, der bei dem Live-Podcast uns nochmal wirklich so vergegenwärtigt worden ist, wie wichtig Musik eigentlich in unserem Leben ist und dass Musik einfach glücklich macht, ne? Weil es ist ein ganz anderes Gefühl gewesen, da rauszugehen. Wir haben ja wirklich das einfach wirklich probiert, es hätte auch total schief gehen können und das macht einen wahnsinnig glücklich, weil es halt irgendwie, wenn sich Dinge schön fügen auch, ich glaube, das ist in der Musik auch etwas, was immer wieder passiert, dass Harmonien zum Beispiel ja nicht nur schön klingen, sondern ich würde fast sagen, die lösen physisch, körperlich was aus, ein Gefühl aus, was irgendwie Glück und Wohlbefinden mit sich bringt. Und insofern ist Musik in sehr vielerlei Hinsicht etwas ganz Besonderes. Und du machst das ja sehr regelmäßig. Du schreibst ja auch eigene Lieder.
Ja, für mich ist das erstens ein totales Ventil. Also ich setze mich oft ans Klavier und dann muss auch wirklich irgendwas raus. Dann möchte ich was verarbeiten oder möchte auch einfach mal eine ganz andere Hirnregion aktivieren. Und ich glaube, es ist für mich auch etwas, was zurück in meine Kindheit geht, denn meine Mutter ist sehr musikalisch. Die ist unter anderem auch als Musiklehrerin tätig gewesen und die hat alles bei uns im Alltag musikalisiert. Also ob das irgendwie eine harte Ansage ist nach dem Motto, wann wir denn jetzt alle ins Bett gehen sollten oder...
Die wurde auch gesungen.
Es wurde alles gesungen, es wurde alles ein Rhythmikel. Also bei der Familie Steinacker wurde alles mitgeklopft, getanzt.
Ab ins Bett.
Ja.
Ab ins Bett.
Ins Bett.
Ab ins Bett.
Ins Bett. Ja, okay. So ging das. Und dann wurde noch irgendwo auf ein Glas gehauen.
Als du 13 oder 14 warst, hast du gedacht, stop it.
Es gibt so einen Moment, wo man das dann mega uncool findet, aber eigentlich natürlich auch insgeheim darüber lachen muss und das irgendwie dann später wieder super findet. Und siehe da, jetzt ist es eben in ein Hobby mutiert und ich liebe das sehr. Für mich ist das total schön, in der Lage zu sein, eben auf dieser Ebene mich auch ausdrücken zu können. Das ist ja eine Form des Ausdrucks. Und wenn man dann noch ein bisschen Rhythmusgefühl und eben Melodie mitgeben kann in eine Form der Kommunikation, das finde ich irgendwie sehr schön. Von daher, ja, ich improvisiere gerne und komponiere gerne, weil ich früher beim Klavierunterricht gemerkt habe, dass zum Beispiel beim Üben von Klassik, das kannst du ja irre gut, du spielst wahnsinnig schön Klassik, bei mir hat manchmal die Geduld gefehlt, immer und immer wieder über die gleichen Noten zu gehen. Und deswegen habe ich meinen damaligen Lehrer eben gebeten, mir doch auch so die Grundlagen des Komponierens beizubringen. Ich habe eine Zeit lang bei meinem Patenonkel, der ein irre guter Musiker ist, gelernt. Und der hat mir also so diese Kniffe damals beigebracht. Und das war total toll. Das ist wie eine Tür, die dir auf einmal geöffnet wird, weil du dann rumspielen kannst und ein Gefühl dafür bekommst, was eben auch gut klingt oder auch mal off klingt. Also wo du mal eine interessante Wendung mit reinbringen kannst. Und deswegen mache ich das heute noch sehr gerne, was gut auch zu einem deiner Hobbys passt, denn du mixt ja auch ganz gerne.
Genau, ich mixe gerne. Das, was man aus Musik in der Weiterentwicklung von Musik machen kann, zum Beispiel. Ich habe so ein wunderschönes kleines Mischpult, das hat sogar so eine Range of Disco Lights und ich sitze dann an meinem Arbeitsplatz schon mal so um Mitternacht.
DJ MM.
Dann dröhnen verschiedene Dance-Songs durch meine Wohnung, die Nachbarn freuen sich und es gibt schönes buntes Licht und dann mixe ich verschiedene Dinge zusammen. Und das ist eine ganz schöne Erfahrung, weil zum einen merke ich, es gibt ein Gefühl dafür, welche Songs zusammenpassen oder interessante Reibungen, nicht nur Wärme, sondern auch Musik erzeugen kann, andere Musik erzeugen kann. Und manchmal probiere ich eben auch einfach Sachen aus und da kannst du nicht wahnsinnig viel Effekte drauflegen und so. Und also damit kann ich Stunden zubringen. Das ist für mich so ein Tunnel, wo ich auch dann aus allem echt abtauche und an nichts anderes mehr denke.
Du hast ja auch schon mal aufgelegt, da war ich dabei. Das war nämlich eine Feier der Handelsblatt Media Group
eine vor einigen Jahren. Ja.
Vor wirklich, ich glaube, also Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden von Leuten. Wir waren alle in einem Club und da hat dann kurz vor Mitternacht DJ Miriam aufgelegt.
Das ging ganz gut.
Das ging ab wie Schmitz Katze. Es war unfassbar. Und ich glaube, einige haben gedacht, wow, was kann die nicht jetzt, spinnt die da auch noch, also nicht spinnt, sondern spinning im Sinne von, jetzt steht die da auch noch am Pult. Das war wirklich richtig cool.
Das war, ich erinnere mich, es war sehr lustig, weil das Auflegen selber hat wahnsinnig Spaß gemacht. Die Zeit ging viel zu schnell rum. Ich habe eine Stunde, glaube ich, aufgelegt und so. Und wir haben mit verschiedenen Mitgliedern der erweiterten Geschäftsleitung der Handelsblatt Media Group damals aufgelegt. Und dann gab es natürlich einen Profi-DJ, mit dem wir alle telefonieren mussten, weil das auch dessen Anlage war. Und dieses Telefonat habe ich sehr gut in Erinnerung, weil der war so arrogant. Der war ungefähr halb oder weiß nicht, Drittel so alt wie ich, war total arrogant. Und dann hat er mir so ein paar so Checker-Fragen gestellt und ich habe das dann beantwortet und dann sagt er irgendwann zu mir, also okay, du hast also gar keine Ahnung, versteh schon. Und ich dachte, ja gut, alles klar. Und dann kam ich also hin und dann, also ne, herablassende Umgangsform auf der ganzen Linie. Und dann habe ich losgelegt und dann so nach 5 Minuten spätestens guckte der nur noch und der Saal tobte und dann war der plötzlich scheißfreundlich. Also war wirklich sehr lustig zu sehen und hat mich sofort auf Instagram geaddet. Und da dachte ich, das ist wahrscheinlich jetzt der Ritterschlag, ja, dass ich doch nicht so uncool war. Das war wirklich sehr, 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 sehr lustig, wo du denkst so, ja, ich kann es auch verstehen. Der hat wahrscheinlich gedacht, oh mein Gott, jetzt kommen die Omis und Opis und tun so, als ob sie auflegen und das wird ein Albtraum, während ich das echt besser könnte. Was ja oft wahrscheinlich auch so ist, aber es hat in dem Fall eigentlich ganz gut funktioniert. Zurück aber zu deinem Komponieren. Ich kenne ein paar Songs von dir. Und vielleicht nehmen wir mal einen, den ich wirklich sehr spannend finde. Der heißt Bell Jar, die Glasglocke. Könnte eine Vertonung von Sylvia Plaths gleichnamigem Roman sein, der ja ein bisschen deprimierend ist. Deshalb, das weiß ich nicht. Aber vielleicht hören wir einfach mal rein und gucken mal, was du dir da komponiert hast.
Sometimes the glass suddenly envelops you. With a wall so heavy, what you feel underneath can't breathe. Its weight takes up space in your heart. It makes it hard for you to know where to start. Oh, how to break through.
So, da, direkt rein in den Refrain.
Da ist jemand sehr in Glas eingeschlossen.
Ja, ich habe versucht, mit diesem Lied ein Gefühl auszudrücken, was mir jemand beschrieben hat. Und ich finde das sehr schön, dass man durch Musik zum Beispiel auch sich in andere Menschen reinversetzen kann oder das versuchen kann zumindest. Und wollte schauen, ob ich eben mit Musik und Worten greifen kann, umfassen kann, was mir damals beschrieben wurde.
Ich finde, das ist sehr schön gelungen, weil die Stimmungslage, die dieser Song rüberbringt, vermittelt, die ist ja schon, ne, also das ist schon ein bisschen schwerer und man hört dann auch, also ich jedenfalls höre genau dem Text zu und das passt dann extrem gut zusammen.
Und jetzt bist du dann ja hingegangen und als du das Lied gehört hast, kamst du dann einige Wochen später auf mich zu und hast gesagt, Mensch, ich habe da mal ein bisschen dran getuned und ich habe da mal eine Dance-Version draus gemacht. Da hören wir jetzt auch mal rein. Hier kommt Bell Jar mit einem leichten Spin.
Suddenly envelops you.
Bell jar.
Jetzt musst du uns natürlich vor allem verraten, ob du das warst, die da gesagt hat, Belgier.
Belgier. Ja klar, das war ich.
Du herrlich.
Das war mein kleiner Mickey-Maus-Trick, den ich sozusagen finde, den Fehler oder die das Original und die Fälschung, den ich reingepflanzt habe. Aber das geht ganz gut. Also das hat mir echt Spaß gemacht, dass sozusagen so lange zu tunen, bis es mit einem gewissen Rhythm geht und dann sieht man ja, ist dann eine Bassline drunter gelegt und dann eben noch ein anderer Rhythmus mit Schlagzeug und so weiter. Es gibt auch noch andere Elemente, die im weiteren Verlauf dieser Dance-Version, dieses Dance-Mixes dann kommen und da kann man stundenlang mit rumspielen und ganz verschiedene Versionen machen.
Jetzt hast du schon sehr schön die verschiedenen Ebenen besprochen, die da so reinfließen. Und ich dachte, wir haben noch ein Lied mitgebracht, wo wir vielleicht mal reinhören können in die verschiedenen Instrumente, die sich dann so langsam aufbauen zu einem ganzen Lied. Weil das finde ich auch schön, das ist immer eine ganz tolle Kollaboration, wenn du mit jemandem arbeitest, der das auch richtig professionell kann. Ich habe beispielsweise bei dem nächsten Lied, Wild Hearts, heißt das, wieder mit meinem Patenonkel zusammengearbeitet, der das produziert hat. Und da wollte ich euch einfach mal mitbringen, wie sich dann die verschiedenen Layers, die verschiedenen Ebenen zusammensetzen zu einem Lied, was dann im Gesamtergebnis ganz anders klingt, als man das so in der Entstehungsphase überhaupt erstmal mitkriegen kann. Also ich habe das komponiert und geschrieben und dann geht es natürlich erstmal los wirklich mit der Grundmelodie und auch mit der Stimme, die man dann einsingt. Und wir haben bei diesem Lied, bei Wild Hearts, einen Effekt genutzt, der sich Vocoder nennt. Den kennt ihr sicherlich auch. Es gibt ein ganz bekanntes Lied von Imogen Heap zum Beispiel. Da kam das ganz groß raus, diese Technik, und die haben wir hier auch angewendet. Da legt man im Prinzip die Stimme in vielen Varianten übereinander. Das hört sich dann so an. Sometimes you took rebellion road to save yourself by stifling wild. Hurt so bad it might implode. Your strength was to keep it all at bay. Strong thoughts could lead a long way. Ich finde diesen Effekt irre. So schön. Ne?
Das ist wahnsinnig schön. Ich habe mich gefragt, ob man das auch hören könnte, wenn man jetzt nur diese Vocoder-Spur hört, um sich wirklich zu beruhigen. Weil auf mich hat das eine total schöne, entspannende Wirkung.
Ja, absolut.
Wie Summen, ein bisschen wie Summen.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das liegt an dieser Frequenz. Das fühlt sich ja fast an wie eine Vibration gemeinsam, ne? Aus der Kombination dieser Stimmhöhen. Also geht mir ganz genauso. Das ist enorm beruhigend.
Nun hat das Lied Wild Hearts ja eine ganze Menge mehr Ebenen, so wie Musik immer eine mehr Ebenen, mehr Schichten, Kunst ist. Was hast du denn noch so Schönes reingemischt?
Ja, da hilft es immer sehr, wenn jemand eine geile Idee hat, die man selber nicht hatte. Und Olli hatte die Idee, eine Orgel in das Lied zu integrieren.
Olli ist dein Patenonkel.
Olli ist mein Patenonkel. Ganz liebe Grüße an Oliver Gies von der wunderbaren Band Maybe Bob an dieser Stelle. Und Olli hatte die Idee, eine Orgel in dieses Lied zu integrieren. Und zwar ungefähr so.
Das ist ja geil retro.
Ja.
Das ist total retro.
Ja. Und es ist einfach, ihr werdet gleich im Gesamtergebnis dann hören, was das ausmacht, weil das hat natürlich einen totalen Vibe durch das ganze Lied hindurch. Und das ist einfach eine schöne instrumentelle Idee gewesen, die einen Riesenunterschied gemacht hat. Und dann fehlen natürlich noch in diesem Fall die Strings, also die Streicherinnen und Streicher. Und auch das hat einen großen Effekt im Lied gehabt. Und da hören wir jetzt auch nochmal rein.
Kurz nachgefragt, es gab keine Streicherinnen und Streicher, sondern das sind künstliche Streicherinnen und Streicher,
oder? Das ist korrekt. Das ist mittlerweile
ja schon alles. Oder habt ihr da mit einem ganzen Orchester gesessen?
Ich wünschte es. Das ist mein großer Traum übrigens, sowas mal mit einem ganzen Orchester aufzunehmen oder auch zu spielen, live zu spielen. Ich gucke dich an, Miriam, vielleicht kriegen wir das ja mal hin.
Ja.
Mit einem Live-Podcast. Wir machen ein Märchikel mit einem Orchester. Oh, ich liebte es. Das wäre wirklich toll. Jetzt hören wir einmal rein in die künstlichen Strings. Auch auch irgendwie schön. Ne? So ganz simpel eigentlich, aber es macht halt dann doch einen großen Unterschied, wenn man alles gemeinsam hört.
So, und jetzt setzt ihr das alles in eurem Kopf zusammen und schon habt ihr den Song.
Das dauert natürlich Stunden, aber was dabei rauskommt, ist eine tolle Kombination.
Das wollen wir jetzt auch hören.
Hier kommt Wild Hearts.
Sometimes you took rebellion road to save yourself by stifling what hurt so bad it might implode. Your strength was to keep it all at bay. Strong thoughts could lead a long way, but now you dare to also weigh what your wild heart might say.
Sehr schön.
Und da kam die Orgel auf einmal rein. Ich liebe diesen Effekt sehr.
Let your wild mind roam free.
Ja, und in diesem Sinne hoffen wir, dass wir euch unsere musikalische Leidenschaft ein bisschen näher bringen konnten.
Es ist ja auch wirklich programmatisch. Let your wild mind roam free. Also, ne, lass deinen wilden Geist mal freien Lauf. Das ist, was man in der Musik wirklich machen kann. Ne? Das ist etwas, was sehr, sehr schön ist, weil, wie du am Anfang gesagt hast, ganz unterschiedliche Stimmungslagen lassen sich so beleben, ausleben. Und das kann, ich glaube, fast nur Musik in der Art und Weise.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Michelle Obama, Frau von Ex-US-Präsident Barack Obama, war am Montagabend in München. Und zwar bei der Bits and Pretzels-Konferenz, mitten auf dem Messegelände in München. Das dreitägige Festival richtet sich ja an Gründerinnen und Gründer, an Startups, sowie natürlich an diejenigen, die gerne mit den Startups kooperieren wollen. Und Michelle Obama hat auch auf die eine oder andere Art Startups, denn sie ist mit ihrem Mann ja unternehmerisch sehr aktiv. Aber du, Lea, hattest die Gelegenheit, sie ganz kurz zu treffen, zu einem Fototermin mit vielen anderen, aber mit einem Fototermin, wo du mit ihr auch kurz hast reden können. Wie war das?
Das war eine doch irgendwie sehr skurrile Situation, eine ganz besondere Situation, aber auch so ein bisschen absurd, weil sie war ja für ein einstündiges Bühnengespräch da, dazu kommen wir gleich noch. Das war wirklich eine sehr interessante Stunde, wie ich finde. Und vorher hatte ich eben die Möglichkeit, mit einigen Unternehmerinnen und Unternehmern und Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, die eingeladen worden waren, kurz ein Foto mit der former First Lady zu machen und auch eben kurz mit ihr zu sprechen. Kurz sei unterstrichen, denn ich glaube, ich hatte genau ungefähr 1 Minute mit ihr. Wir waren da immer in so Paaren, schön aufgestellt. Also das heißt, wir waren auch zu zweit auf dem Foto und eben auch im Mini-Gespräch. Es war ein irre Aufwand mit natürlich Covid-Test und sämtlichen Registrierungsmaßnahmen vorher. Das ist ja immer so, das kennen wir schon von solchen Staatsoberhäuptern. Oder in ihrem Fall jetzt war sie nun mal ja die First Lady. Und damit natürlich kam ein riesiger amerikanischer Sicherheitsapparat mit dieser ganzen Situation. Aber als wir dann endlich bei ihr waren, muss ich sagen, Michelle Obama ist eine Person erstmal, die ich sehr bewundere, aufgrund ihrer Geschichte und auch aufgrund der Art und Weise, wie sie dieses Amt innegehalten hat, was in ihrer spezifischen Situation als schwarze Frau in Amerika und ja auch als erstes schwarze Paar im Weißen Haus wirklich nicht einfach war. Also ich habe große Bewunderung für ihren Werdegang. Und ich kann jetzt auch sagen, sie ist einfach jemand, der in dem Moment dann mit ihrer unfassbaren Präsenz sehr, sehr einnehmend ist. Also die strahlt einen an, die hat sehr intensiven Augenkontakt und ich bewundere schon auch, wie man da stundenlang mit eben wahrscheinlich also Dutzenden, wenn nicht Hunderten Menschen immer wieder so 60 Sekunden Kontakt hat und doch immer wieder eine Frage stellt und zuhört etc. Das können die amerikanischen Politikerinnen und Politiker ja irre gut.
Das lernt man wahrscheinlich auch in 8 Jahren als First Lady und im Weißen Haus, weil das ist im Grunde genommen ja dein Tagesgeschäft da. Ne?
Absolut. Du musst immer wieder dich mit der Bevölkerung auch ja irgendwie verbinden können. Und das kann sie sehr, sehr gut. Also
Was hat sie denn gesagt?
Ja, ich habe kurz mit ihr darüber gesprochen, dass wir beide ja in Princeton waren. Wir haben beide unseren Bachelor, also unseren ersten Studiengang damals in Princeton gemacht. Und dann musste sie erst lachen und sagte, ich nehme an, ich war ein paar Jahre vor dir da und fragte dann, was ich denn studiert hätte und so weiter. Dann haben wir uns kurz da über diese verschiedenen Fakultäten ausgetauscht und dann mussten wir lachen. Und wir haben uns auch über ihre Produktionsfirma unterhalten. Du hast eben schon erwähnt, sie ist mit ihrem Mann ja mittlerweile gemeinsam tätig in der Produktion von Filmen und Serien. Higher Ground Productions heißt das.
Auch für Netflix relativ viel, was sie machen.
Ganz genau, die haben sehr hochbepreisten Deal mit Netflix vor einigen Jahren ja bekommen und haben unter anderem jetzt einen Film über eine Freundin von mir aufgenommen. Gerade vor wenigen Tagen wurde das angesagt. Das habe ich ihr also zugeworfen, sagte, dass ich das super finde. Und da war sie dann auch ganz überrascht und sehr, sehr souverän, spontan darauf reagiert. Also das war ein sehr kurzes Hin und Her. Aber
es war offenbar ja immerhin ein kleines Gespräch.
Absolut.
Das ist sehr viel mehr, als ich eigentlich erwartet hätte, weil man kennt ja solche Termine und oft sind die ja wirklich dann so, das ist wie so eine Massenabfertigung. Auf eine Art ist es das sicherlich gestern auch gewesen, aber sie hat sich Zeit genommen, zumindest dann die Minute mit dir ein wirkliches Gespräch zu führen. Das ist ja schon mal ganz, ganz schön.
Absolut, ja, das hat sie. Und dann hat sie auf der Bühne auch über, wie ich finde, viele Dinge gesprochen, die man vielleicht so, außer man hat ihre beiden Bücher intensiv gelesen, so auch noch nicht ganz so viel von ihr gehört hat. Unter anderem hat sie auch über die wirklich lebensverändernde Situation des Wahlabends 2008 gesprochen. Weißt du noch, Miriam, wo du warst an dem Tag im November 2008, als Barack Obama Präsident wurde?
Oh ja, das weiß ich sehr genau. Ich saß die gesamte Nacht im Studio des Schweizer Fernsehens in Zürich und habe in einer kleinen Runde von Expertinnen und Experten diese Wahl mitkommentiert. Da erinnere ich mich sehr gut dran. Und das hat mir was bedeutet, weil ich 2008 das Eisenhower Fellowship hatte und bin mehrere Monate durch die USA gereist und habe auch einen Teil dieser Reise auf dem Wahlkampf-Trail von Barack Obama gemacht. Und da gab es viele Situationen, wo ich gedacht habe, dieser Mann ist schon besonders. Also jetzt mal ganz unabhängig davon, dass er politisch natürlich eine Revolution für die USA war. Du hast das ja eben auch gesagt, dass die beiden ins Weiße Haus eingezogen sind, war, glaube ich, jetzt nichts, was der Großteil der Amerikanerinnen und Amerikaner erwartet haben. Aber ich erinnere mich, dass ich einen Abend auf dieser Tour im Eisenhower Fellowship, zum Beispiel bei einem Riesenunternehmen, dem Eigner eines Riesenunternehmens eingeladen war, der eine Rede gehalten hat für uns alle und gesagt hat, ich bin eingefleischter Republikaner, but I registered for the Democrats this time. Also der hat sich von Obama faszinieren lassen als eingefleischter Republikaner. Und das hat mir damals so ein Signal gegeben, hier passiert gerade was. Und dann hat man so Situationen gehabt, zum Beispiel in Indianapolis, in Indiana, war Obama angesagt mal und hat so eine Rally in einem riesigen Park gemacht. Und da musstest du dich natürlich akkreditieren und deinen Ausweis vorzeigen, damit du überhaupt reingekommen bist und so. Aber wenn du drin warst, kamst du sehr nah an ihn ran. Und ich weiß, dass ich, weiß ich nicht, ein paar Meter von ihm wegstand. Und er versuchte halt zu diesen Massen von Menschen zu reden und sah die hier natürlich kaum und sprang dann, sehr sportlich übrigens, auf einen Tisch. Und stellte sich auf so einen Campingtisch, um dann die Rede an die Leute zu halten. Und das waren so kleine Momente, wo ich dachte, dieser Mann ist schon wirklich anders und lebt politisches Engagement anders, als man das selbst von ja sowieso oft anders agierenden amerikanischen Politikerinnen und Politikern gewohnt ist. Das hat mich sehr beeindruckt. Und insofern habe ich an dem Wahlabend wirklich gedacht, ich bin jetzt echt gespannt. Ich habe mir gewünscht, dass er gewinnt. Und habe das dann mitkommentiert und erinnere mich sehr genau, dass das eine wahnsinnig spannende Wahlnacht war.
Das war es. Ich werde das auch nie vergessen. Ich war damals nämlich auch in Amerika, war gerade, ich glaube, es war in meinem zweiten Princeton-Jahr. Und wir haben das natürlich an dem Abend alle geguckt auf sämtlichen Bildschirmen. Und es war ja ungefähr klar, wann so die wichtigsten Staaten eben die Resultate kommunizieren würden. Und ich erinnere mich, wir haben CNN geguckt und zwar wirklich mit Hunderten von Studierenden standen wir vor einem riesigen Bildschirm. Und auf einmal wurde dieser Satz gesagt, denn es fiel der entscheidende Staat und auf einmal gab es Explosionen und Feuerwerk auf dem Bildschirm und es drehte sich alles und auf einmal war Barack Obama Präsident und dieser Satz, der dann fiel, hat Geschrei ausgelöst. Es wurde blitzartig im gesamten Gebäude geheult, geschrien, wirklich Telefone geschrien, Videocalls begonnen. Es war unfassbar. Die Leute sind da rumgetanzt und ich weiß noch, mir liefen auch sofort die Tränen, wenn man mal sich überlegt hat, was da für eine Geschichte dahinter stand und was das dann auch wirklich fürs Land bedeutet hat. Also genau diesen Moment hat auch Michelle Obama natürlich beschrieben.
Wollte ich gerade fragen, was hat sie denn eigentlich gesagt? Weil ich glaube, man hat ja schon einiges gehört, dass es durchaus gemischte Gefühle gibt, die sie hat im Hinblick auf ihre Beziehung zum Weißen Haus. Aber
oh ja.
Für die Wahlnacht, erzähl mal, was hat sie da beschrieben?
Michelle Obama hat den schönen Satz gesagt, ich habe meinen Mann im Wahlkampf so stark unterstützen können, nur weil ich glaubte, dass er nicht gewinnen würde. Dann haben natürlich alle gelacht in München, aber sie sagte, ich meine das ganz ernst, ich habe mir das wirklich so nie ausmalen können. Denn man darf nicht vergessen, Barack Obama war ja noch nicht einmal Governor gewesen. Ja. Also sprich sozusagen Staatsoberhaupt eines Staates, eines Bundesstaates. Das ist ja so der normale Weg. Der war ja nur im Senat gewesen. Der war wirklich, was Exekutiverfahrung anging, wirklich noch relativ unbedarft. Mhm. Und deshalb sagte eben Michelle Obama, ich habe das wirklich nicht für möglich gehalten, deshalb habe ich ihn stark unterstützt. Und jetzt muss man sich also vorstellen, diese Frau saß also an dem Abend in Chicago mit ihrer Mutter und den zwei kleinen Töchtern, Sascha und Malia. Und sie hat gesagt, als dieses Ergebnis reinkam, hat sich unser Leben schlagartig verändert. Sie hat wirklich detailliert beschrieben, wie das war, als sozusagen Bürgerin, als normale Person diesen Abend zu begehen und auch zu beginnen. Und in dem Moment, als sich alles veränderte, sagte sie, war um uns auf einmal so eine Blase der Präsidentschaft. Weil in dem Moment bist du dann ja designierter Präsident und sie ist aus diesem Gebäude wieder herausgegangen, eine andere Person. Also sie sagte, auf einmal hast du den Secret Service und sämtliche Strukturen um dich herum, blitzartig an dem Abend. Beispielsweise die Motorcade, also diese berühmte amerikanische Präsidentschafts-Autoschlange. Da sagte sie, das sind immer 20 Wagen und wir sind ab diesem Zeitpunkt nicht mehr ohne diese Wagen irgendwo hingekommen.
Aus Sicherheitsgründen.
Aus Sicherheitsgründen. Du bist also sofort in so eine ganz andere Lebenssituation katapultiert worden.
Und nicht nur sie und ihr Mann, sondern natürlich auch ihre beiden Töchter, die ja noch relativ klein waren damals. Das heißt, so eine Entscheidung betrifft die ganze Familie, das gesamte persönliche Umfeld.
Ja, sie erzählte, Sascha war damals 7 und das machte sie zur jüngsten Person, die jemals im Weißen Haus gelebt hat, zumindest seit dem, glaube ich, ganz kleinen John F. Kennedy Jr. Und Michelle Obama sagte auch, da fällt einem dann schon auch auf, die beiden waren ja ein sehr junges Präsidentenpaar oder Präsidentschaftspaar und deshalb fiel dann auf, dass eigentlich diese Struktur um dieses Amt und auch im Weißen Haus gar nicht für so junge Kinder wirklich gemacht war. Also es gab einen Punkt, wo die beiden Töchter zu ihr gesagt haben, sie finden doch, dass es jetzt sehr viele Sniper sind, also Scharfschützen, die sie ständig umgeben. Und sie musste gucken, dass die beiden irgendwie ein relativ normales Aufwachsen erleben konnten, während sämtliche Männer mit Maschinengewehren ständig um sie herum standen, liefen, gingen, sich verstecken mussten. Also das war schon, diese Beschreibung fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Auch weil man ja sagen muss, ganz so intensiv kennen wir das ja aus unserem Land, aus unserem ähnlichen Amt, nämlich dem des Kanzlers oder der Kanzlerin ja nicht.
Zum Glück nicht. Und es ist sicherlich natürlich auch nochmal eine andere Dimension gewesen. Darüber hat es ja auch viel Debatten gegeben, dass Barack Obama als erster schwarzer Präsident natürlich extrem gefährdet war.
Absolut, ja. Ein weiterer spannender Teil des Gesprächs war dann eine unternehmerische Perspektive, denn Michelle Obama hat nicht nur eben im Bereich der Film- und Serienproduktion jetzt mit ihrem Mann etwas begonnen, sondern hat in diesem Jahr auch eine Ernährungsfirma gegründet, Plaisy Nutrition. Und Plaisy macht im Prinzip gesunde Snacks für Kinder. Denn das war ja ein Thema, was sich Obama als First Lady auch im Weißen Haus schon sehr stark genommen hat.
Sie war zum Beispiel durch Gärtnern, wo sie ihre eigenen Pflanzen angepflanzt hat.
Sie war bekannt dafür, dass sie den Garten des Weißen Hauses total verändert hat und mit sehr, sehr vielen gesunden Gemüsebeeten bestückt hat. Sie hat sehr viel gegen die Fettleibigkeit von Kindern getan, weil das in Amerika ein riesiges Problem ist. Und jetzt will sie also mit Plaisy gesündere Nahrungsmittel auf den Weg bringen, denn wir beide haben schon viel auch darüber diskutiert, dass es ja in Amerika wirklich in der Lebensmittelindustrie schlimmer aktuell nicht sein könnte.
Naja, und die Maßnahmen gegen Obesity, gegen Fettleibigkeit sind im Moment ja Medikamente, ne, die für die gegen Diabetes entwickelt worden sind, Ozempic und Wegovy. Wir haben auch darüber schon mal im Podcast geredet, wo man sagt, wir haben ein total degeneriertes Ernährungssystem, wo viel zu viel Zucker in allem drin ist, wo alles nur noch künstlich ist, wo man sich fragt, wo überhaupt noch irgendwelche natürlichen Stoffe im Brot oder sowas zum Beispiel drin sind. Die Leute werden alle wahnsinnig dick und dann nehmen sie ein Medikament für $1,000 im Monat, lassen sich das spritzen, um dann Normalgewicht zu bekommen. Das ist ja eine komplett, also ein krankes System im Wortsinne. Und das finde ich schon ganz cool, dass sie da jetzt auch in der Logik ihrer eigenen Akzente aus der Präsidentschaft jetzt auch unternehmerisch rangeht und sagt, ich versuche da jetzt einen anderen Akzent zu setzen. Und wahrscheinlich, so wie Amerika tickt, auch mit einer Idee, die Wettbewerber sollten daraus lernen und vielleicht selber sich verändern.
Genau das möchten sie. Sie möchten eigentlich ein Wettrennen für gesundes Essen starten, wenn das denn möglich ist, weil sie auch erzählte, dass zum Beispiel regulatorisch das ja wahnsinnig schwierig war und auch wirklich ist in Amerika, in dieser Industrie irgendwas zu erreichen. Und deshalb sagt sie, ich würde mich freuen, wenn es die großen Namen, die großen Wettbewerber in dieser Industrie sich vornehmen würden, gegen uns anzutreten und die gesünderen und die noch besser schmeckenden, in diesem Fall Säfte erstmal, damit beginnen sie nämlich bei Plaisy, zu entwickeln. Also sie möchte wirklich da hoffentlich einen Impact hinterlassen. Denn sie sagt, und das fand ich schön, weil sie das in diesem Kontext der Gründerinnen und Gründer auf der Bits and Pretzels gesagt hat, Michelle Obama sagt, man solle doch bitte als führende Person, auch in der Position beispielsweise als CEO oder eben als Unternehmensgründerin und Gründer, nicht nur Dinge tun, die schlicht für den eigenen Profit gedacht sind. Sie sagt beispielsweise, just because people will buy something, doesn't mean you should sell it. Also nur weil Menschen etwas kaufen würden, ist es noch lange keine gute Idee, das zu verkaufen. Und das war eine sehr deutliche Message, die fand ich sehr, sehr klar und deutlich, auch mal so an die größere Gründer-Community, sich wirklich Gedanken zu machen, was nicht nur disruptiv ist, sondern was auch wirklich positive Auswirkungen für die größere Gesellschaft hat.
Ja, denn das ist ja sozusagen bei den meisten Investoren die einzige Logik, die zählt. Du musst einen Hockeystick produzieren, möglichst schnell an die Börse kommen, um dann ganz viel Geld zu verdienen. Ist ehrlich gesagt komplett egal, was du machst. Hauptsache die Finanzen und die Zahlen stimmen und es geht immer bergauf. Ob das sinnvoll ist, was da getan wird, ist eine Frage, die, glaube ich, viele sich überhaupt nie stellen. Insofern war das ja dann genau der richtige Platz, das mal zu platzieren.
Das war genau der richtige Platz dafür. Und sie hat auch natürlich ein paar schöne Messages gehabt, so was die eigene Wertschätzung angeht. Sie sprach beispielsweise über das Gefühl, was ihre Eltern ihr vermittelt haben, dass sie als Person schon genug ist. Es geht nicht darum, was sie irgendwie an Status oder an Achievements mitbringt, sondern sie als Person ist genug. Und dieses Enoughness, dieses Gefühl des Genugseins, das hat sie sehr, sehr schön beschrieben. Das war in ihrem Leben wahnsinnig wichtig, weil sie ist nicht mit viel aufgewachsen, hat sie auch ganz klar gesagt. Aber diese Frau hat es wirklich hoch hinaus geschafft und macht das auf eine Art und Weise, die wirklich bewundernswert ist.
Enoughness ist ein schönes Konzept. Dazu gibt es übrigens auch einen Song, der heißt Enough is Enough.
Jetzt kommt Werbung. Wir sind bei ADA große Verfechterinnen vom lebenslangen Lernen und ermöglichen ja mit dem ADA Fellowship auch Menschen, die bereits im Berufsleben stehen, sich neben der Arbeit zu zukunftsrelevanten Themen weiterzubilden. Um uns selbst ebenfalls auf dem Laufenden zu halten und uns mit Branchenkennerinnen und Experten auszutauschen, besuchen wir regelmäßig Fachkongresse zu verschiedensten Themen, von Technologie und KI über Leadership bis hin zu Bildungsthemen. Für Letztere möchten wir euch eine Veranstaltung ans Herz legen, die wir mit ADA in der Vergangenheit bereits besucht haben. Die LearnTech, eine internationale Fachmesse inklusive Kongress für die digitale Bildungsbranche. Dieses Jahr findet die LearnTech vom 4. bis 6. Juni statt. Hier werden die Top-Trends zum digitalen Lernen in Schule, Hochschule und Beruf gezeigt. Mehr als 400 nationale und internationale Unternehmen zeigen die neuesten technologischen Lösungen und Technologietrends wie Metaverse und KI und ihre Chancen und Einsatzmöglichkeiten für die Bildung. Ihr könnt sogar vor Ort einiges selbst ausprobieren und erleben. Auf dem begleitenden Fachkongress diskutieren hochqualifizierte internationale Expertinnen und Experten aus der Bildungswirtschaft und Wissenschaft aktuelle Themen und stellen Lösungsvorschläge vor. Mit dem Rabattcode -20 erhaltet ihr 20 Euro Rabatt auf alle Messetickets. Also sichert euch jetzt euer reduziertes Ticket für die LearnTech 2024 vom 4. bis 6. Juni. Das war Werbung. Miriam, wir kennen alle den Nobelpreis? Fragezeichen.
Grundsätzlich ja.
Grundsätzlich ja. Hast du schon mal von dem In-Nobelpreis gehört? Dem sogenannten, ich würde sagen, Anti-Nobelpreis?
Da habe ich schon mal was von gehört, aber ich weiß, kann mich nicht mehr daran erinnern, was das war.
Dann habe ich jetzt einen Spaß für dich hoffentlich mitgebracht, denn der wird auch jährlich vergeben und zwar von einem satirischen Magazin namens The Annals of Improbable Research. Und das ist herrlich, wenn man sich durchliest, wer diesen Preis bekommt. Unter anderem, ich weiß gar nicht, es gibt so viele schöne Beispiele aus diesem Jahr allein nur, denn wird natürlich wie der Nobelpreis auch jedes Jahr verliehen. Ich nehme mal den Literatur Nobelpreis. Der wurde vergeben an ein Team, was sich nicht das Konzept Déjà-vu, sondern Jamais-vu, also noch nie vorher gesehen, angeschaut hat. Soll heißen, es gibt ja Déjà-vu, das kennen wir alle, so dieses Gefühl, man hätte einfach etwas schon mal irgendwie vorher, man sei etwas schon mal vorher begegnet. Jamais-vu kommt auf, wenn man etwas so oft anschaut oder hört, dass man es irgendwann überhaupt nicht mehr kennt. Also dieses Forschungsteam hat beispielsweise Partizipanten dazu aufgefordert, die Worte Tür, Geld und Trinken immer wieder aufzuschreiben. Und irgendwann berichteten die Teilnehmenden, dass sie überhaupt nicht mehr wüssten, was das eigentlich bedeutet. Und diese Forschung haben die dann ernsthaft veröffentlicht und haben das dann also Jamais vu genannt. Und diese Forschung hat den Ig Nobelpreis bekommen.
Moment, also das ist ein Journal Paper geworden, dass
ja,
Leute
im Journal sie, Memory, ja.
Oh mein Gott, weil Leute immer wieder Tür, Geld und Trinken gesagt haben und dann nicht mehr wissen, das kann man auch selber machen. Man kann auch 20 Mal Staubsauger sagen und finde diesen Begriff dann total lächerlich. Irgendwann.
Ganz genau. Dann gibt es noch einen weiteren im Bereich Mechanical Engineering. Die haben den Preis dafür bekommen, dass sie ernsthaft tote Spinnen wieder reanimiert haben, um sie dann als Greifzangen zu nutzen. Darüber haben die dann ein Forschungspapier geschrieben, wie man tote Spinnen reanimieren kann, um sie dann eben als als lebende Zange zu benutzen. Wo du dich auch fragst, wofür geben wir eigentlich Forschungsgelder aus und wie viel Zeit haben auch diese Menschen in ihrem akademischen Kontext? Das haben die dann veröffentlicht. Und haben dafür also jetzt so einen Antipreis bekommen.
Das ist wirklich interessant und da ist es ja fast gut, dass es diesen Antipreis gibt. Ich glaube, die müssten den noch ein bisschen stärker publizieren oder vermarkten, weil darüber müsste man ja mal mehr hören, ja. Über Forschung, die wirklich keinen Sinn macht.
Ja, ich habe einen noch, wenn ich darf,
ja, bitte.
Weil es ist wirklich herrlich, diese ganzen Preise durchzulesen. Den Chemie- und Geologiepreis bekam eine Gruppe, die ein Essay geschrieben haben, veröffentlicht haben, Eating Fossils, also Fossilien essen. Da ging es darum, wie man früher Steine abgeleckt hat, um deren Texturen und Mineralien zu erforschen, also erschmecken.
Früher aber das ist ja vielleicht methodisch sogar noch ganz interessant, weil wenn ich mir überlege, dass wir unsere Vorfahren ja nicht gut kennen können, weil wir sie auch nichts mehr fragen können und die Forschung jetzt uns zeigt, dass die Steine abgeleckt haben, um die wiederum nach ihrem Mineraliengehalt zu erforschen, ist das jetzt nichts, was ich im Alltag brauche, aber das ist ja irgendwie noch eine Einsicht, die damit verbunden ist. Während ich bei den reanimierten Spinnen, die ich dann als Greifzangen benutzen soll, wirklich lange überlegen muss, um zu einem Ergebnis zu kommen, warum das Sinn macht und dann feststelle, es macht keinen.
Aber ich bin froh, dass du überhaupt so lange darüber nachgedacht hast, denn der ganze Sinn dieses Preises soll sein, es soll Menschen erst zum Lachen bringen oder eher dieser Preis, dann aber zum Denken. These are achievements that first make people laugh and then think. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Idee für einen Preis.
Oh, absolut. Jetzt sag nochmal einmal, wie der Preis heißt, damit alle, die Lust haben, das nochmal nachschauen können. Und natürlich verlinken wir das auch in den Shownotes.
Also ich hoffe, dass ich jetzt hier den Wortwitz mit ausspreche, denn es ist geschrieben wie ein Vor- und Nachname, also Ig Nobel. Auf Englisch heißt ignoble ja das Gegenteil von noble. So, das heißt, es ist also ein Wortwitz mit dabei, der Ignoble Prize. Und in diesem Jahr wurde er zum 33. Mal verliehen von dem satirischen Magazin The Annals of Improbable Research.
Geil.
Vielen Dank fürs Zuhören, auch diese Woche wieder. Wir freuen uns auf euch in der nächsten Woche.
Bis dahin, tschüss.
Happens.